Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek, heute mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Ja, und heute mit einer Frau, die schon zigtausende Menschen mitgenommen und mitgerissen hat in ein spannendes Stück Hamburger Musikgeschichte.
There are places I remember all my life, though some have changed.
Wunderbar, Stefanie Hempel. Moin, hallo.
Moin, hallo.
Die Hamburger Beatles-Expertin mit der Ukulele und ihrem enzyklopädischen Wissen über die Beatles. Wir sind heute, man hört es wahrscheinlich am Straßenverkehr, nicht im Podcaststudio, sondern unterwegs auf den Spuren der Beatles. Und wir stehen auf dem Kiez vor dem Indra mit Gedenkplatte und allem drum und dran, denn es ist ein wichtiger Ort für die Beatles.
Ganz wichtiger Ort, denn hier ging alles los 1960. Im Sommer 1960 kamen die Beatles hier zum ersten Mal an. Sie waren wirklich noch absolute Amateure. Sie waren vierte Wahl, die Notlösung, weil drei Liverpooler Bands nicht konnten, wurden die Amateure, die Beatles, geschickt. Und hier hatten sie ihr erstes richtiges Engagement, wo sie auch Geld verdient haben und eigentlich auch das erste mit dem Namen Beatles.
Und man sieht und man hört es auch, dass deine Augen leuchten. Du bist bei den Beatles in diesem Thema drin. Du machst das jetzt seit 20 Jahren und erzählst diese Geschichten ja auch seit 20 Jahren. Ist das denn nicht irgendwann auch öde und Routine?
Ja, das werde ich oft gefragt. Aber es ist tatsächlich so, wenn Menschen mit leuchtenden Augen vor mir stehen, dann ist es immer wieder so schön, weil ich bin ja selber riesengroßer Fan. Also es wird eher tiefer und doller als weniger über all die Jahre. Ich bin Fan, seit ich 9 Jahre alt bin und wenn dann andere Fans vor mir stehen, die Beatles so lieben wie ich, dann fühlt es sich doch immer wieder wie das schönste Privileg an, diese Geschichte zu erzählen und diese Liebe zu teilen. Und in Hamburg, da ist einfach die großartigste Geschichte passiert. Hier waren sie ganz jung und haben angefangen und hier sind sie so gut geworden.
Und wir werden diese Geschichte heute ein bisschen erleben. Wir werden so eine kleine Tour mit dir machen durch St. Pauli, die Station der Beatles und auch deine Station, ja. Wenn du so Beatles-Führungen machst, über welche Geschichte sind die Leute denn oder welche Anekdote, welche Erkenntnis sind die Leute am meisten überrascht?
Also sie sind vor allen Dingen überrascht, dass es wirklich keinen anderen Ort gab, an dem die Beatles mehr gespielt haben als hier auf St. Pauli. Und dass sie so wahnsinnig jung waren, dass George Harrison erst 17 Jahre alt war, Paul McCartney war 18, dass sie wirklich, hallo Orhan, so jetzt müssen wir... Genau, wir machen weiter. Tschüss.
Stefan Hempel ist bekannt.
Ja, ich wusste ja, dass er sich wahrscheinlich gleich einmischt. Er ist nämlich Chef vom Indra. Und Orhan ist der das Indra in den 90ern umgenannt hat.
Ah, okay.
Und meistens, ich dachte, er platzt hier gleich rein, weil meistens, wenn er mich sieht, ruft er immer so, I love she.
Ach so, hier auf St. Pauli, weltbekannt, oder?
Auf St. Pauli, weltberühmt, genau.
Also du gehst hier schon, die Leute grüßen und so.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier auch 10 Jahre gewohnt auf St. Pauli. Und mein Sohn ist hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, in die Kita gegangen. Und ich bin seit 20 Jahren unterwegs und kenne und sehe natürlich auch, wie das Viertel sich wandelt, wie aber auch bestimmte Sachen bleiben. Und hat ja schon so ein bisschen dörflichen Charakter, besonders das Wohnviertel.
Ich habe hier auch 20 Jahre lang gewohnt, jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Und es ist heute aber ein anderes St. Pauli als damals. Also vor 20 Jahren war das hier schon auch noch rougher, oder?
Ja, auf jeden Fall. Als ich hergezogen bin, das ist auch fast 20 Jahre her, da war es ja auch noch ein wirklich günstiges Wohnviertel. So Gentrifizierung ist ja tatsächlich auch hier angekommen. Und jetzt gibt es hier sogar ein Gymnasium. Und es ist voller Kinder, das Viertel. Und natürlich auch mittlerweile voller schicker Restaurants, wo hier um die Ecke eigentlich noch so die absolute Punk-Kneipe war, Skorbut. Ich weiß noch, dass da immer irgendwelche Polizeieinsätze waren. Da ist jetzt der schicke Krug und andere schöne Restaurants. Aber ich mag das eigentlich, weil es immer noch eine gute Mischung ist, weil immer noch auch so ein paar alte Laden, ein paar alte Kneipen dabei sind und weil es irgendwie immer in Bewegung ist und weil es wahnsinnig lebt, das Viertel.
Kommst als Beatles-Fan nach Hamburg, da musst du auf St. Pauli leben. War das klar oder gab es da eine Alternative?
Also ich bin nicht direkt nach St. Pauli gekommen, als ich 97 1994 hier ankam, da war man froh, so nach dem Abi hier was gefunden zu haben. Da habe ich erstmal auf der Ostseite gelebt, in Eilbeck. Oh. Da habe ich mich nicht so ganz zu Hause gefühlt, muss ich sagen. Ja. Aber es war eine schöne WG. Und dann bin ich irgendwann so 3 Jahre später ins Karo-Viertel gezogen.
Das schon, hat sich rangerobbt an St. Pauli.
da habe ich mich dann zum ersten Mal wirklich so zu Hause gefühlt. Und dachte so, ja Mensch, oh, jetzt bin ich angekommen in Hamburg. Und dann St. Pauli war wirklich, also das musste wahrscheinlich irgendwie sein. Also es fühlte sich einfach toll an, auch wirklich da immer wieder, ich muss es als Fan sagen, es fühlte sich doch auch immer wieder total toll an, durch die Straßen im Wohnviertel zu gehen und zu wissen, hier sind sie auch überall lang gelaufen. Da haben sie sich wahrscheinlich ein Brötchen geholt und da in der Kneipe könnten sie auch schon Bier getrunken haben.
Das empfinden wir heute alles nach. Deine Geschichte und die Beatles-Geschichte. Ich sag mal, 27 Jahre in Hamburg, machen wir mit dir mal den Test. Unser Spiel Alster oder Elbe?
Elbe.
Warum?
Oh, definitiv. Ach, erstmal, ich wohne jetzt in Altona, vorher St. Pauli. Ich habe direkt an der Elbe in der Antonistraße am Park Fiction gewohnt. Und dieses Gefühl der Weite und der Offenheit und des Meeres, was man da ja schon erahnt, ist einfach das Schönste. Und an der Elbe, an der Strandperle oder der kleinen Rast oder so zu sitzen und mit einem Bier in der Hand und so ein Strandgefühl zu haben, das ist einfach das Schönste für mich.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Ich liebe beides, aber ich liebe beides über alles, aber ich darf es nicht mehr essen, weil ich seit ein paar Jahren eine Glutenunverträglichkeit entwickelt habe. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Aber ich habe ich kenne die schönsten Fischbrötchenläden und muss vorbeigehen und sagen, ja, meinen Freunden sagen, hier gibt's das. Aber ich darf nicht mehr.
Udo Lindenberg oder Jan Delay?
Udo.
Das kann man aber sehr schnell.
Ja, weil ich Udo auch ganz gut kennengelernt habe. Dadurch, dass ich ich habe Ottos Jubiläum mit meiner Band gespielt und organisiert und darüber Udo kennengelernt. Und er ist einfach genauso, wie er auf der Bühne erscheint. Er schickt mir nachts kleine WhatsApp mit Emojis. Er schreibt immer nur nachts. Und so, wenn wieder irgendwas los ist oder ich will jetzt endlich mal mit auf deine Tour. Und ich muss auch sagen, ich komme ja aus der DDR und da war Udo schon so ein großer Held und er stand einfach immer für Freiheit und für das Zusammenführen dieser beiden Länder, DDR, also der Deutschen sozusagen. Und da steht er bis heute für und das finde ich ganz toll und engagiert sich ja auch ganz stark.
Angela Merkel oder Helmut Schmidt, beides Hamburger?
Meine Frage.
Ja. Aus dem Bauch raus.
Helmut Schmidt.
Helmut Schmidt. Moja oder Hochbahn?
Hochbahn.
Hochbahn. Also man trifft dich in der U-Bahn, in den Bussen?
Ja, also ich bin meistens tatsächlich, ich bin wenig in der U-Bahn oder nicht mehr so viel in der U-Bahn unterwegs, weil ich meistens entweder mit dem Fahrrad fahre oder dann doch, weil ich immer Instrumente dabei habe, dann oft leider auch mit dem Auto fahren muss.
Wir stehen hier in der großen Freiheit und es ist der Duft der großen weiten Welt, so ähnlich jedenfalls. Also es riecht ja auch ein bisschen streng hier. Ne? Ja,
genau. Besonders wenn man so in kleine Hauseingänge reingeht und so, ja, das kommt vor. Auch besonders wenn man die Reeperbahn langläuft. Das ist immer, wenn ich amerikanische Gruppen dabei habe, die dann auch manchmal so von den Kreuzfahrtschiffen kommen oder so, die rümpfen da dann schon die Nase dann manchmal und so und oh und ich so, naja, aber hier hat alles angefangen, hier waren die Beatles auch und dann finden sie es doch auch ganz interessant und irgendwie auch toll.
So eine, das ist für die dann wahrscheinlich eine richtige Safari in ein anderes Leben. Das ist eine
Safari,
ne?
Auch für Schweden oder so, die gewohnt sind, dass die Straßen immer so sauber sind. Nicht so, hier ist, das ist Rock'n'Roll, liebe Fans.
So, wir gehen jetzt mal weiter, die große Freiheit runter sozusagen, nicht über Hans Halbers rauf, sondern runter Richtung Reeperbahn, denn da kommen wir langsam zum Beatles-Epizentrum sozusagen.
Genau, weil wir sind ja jetzt hier eigentlich. Für die Beatles war das so hier das dunkle Ende der großen Freiheit, hier wo jetzt Grünspan und Indra ist. Da gab es scheinbar Anfang der 60er noch nicht mal Straßenlaternen und sie nannten dieses Ende, wo sie angefangen haben am Indra, Off-Broadway. Und nach 6 Wochen durfte da keine Live-Musik mehr gespielt werden. Die Anwohner haben sich beschwert. Das war so, die Beatles hatten auf einmal nach 6 Wochen eine riesen Fanbase, sind immer mehr junge Leute da aufs dunkle Ende gekommen. Und dann hat Bruno Koschmider, der Clubbesitzer, gesagt, okay, dann spiele ich jetzt in meinem anderen Club im Kaiserkeller. Und das war für sie dann on Broadway zu gehen, da wo die Neon leuchten und die Leuchtreklamen sind.
Guck mal, da kommt hier tagsüber noch ein Pinneberger, tatsächlich die große Freiheit runtergefahren, wahrscheinlich so halblegal. Er hatte sehr viel Tattoos, mit dem wollte man sich nicht anlegen jetzt.
Ja, da gibt's hier ein paar. Die haben immer die schönsten Autos.
Genau, hier vorbei an der katholischen Kirche, die polnische Kirche mit der polnischen Gemeinde, Große Freiheit 36. Genau, und hier sind wir jetzt. Wiederum mit einem denkmalartigen Schild, mit einer Gedenkplatte. Große Freiheit 36.
Ja, hier ist ja immer noch seit 1959 der Kaiserkeller. Und der Kaiserkeller war tatsächlich der erste Rock'n'Roll Club in Hamburg. Also Bruno Koschmider hat den aufgemacht und die Jugend strömte sofort rein. Mhm. Tony Sheridan war quasi der Erste, der hier spielte, der erste englische Musiker. Vorher waren ja tatsächlich schon mal, weiß auch fast keiner, Peter Kraus und Ted Herold hier. Wahnsinn, ja, mit dem Tonband. Und das kam bei den Rock'n'Rollern und den Seeleuten und so überhaupt nicht an. Meine Lieblingszeitzeugin Rosi, Sheridan McGinnity, die ja auch seit 59 auf dem Kiez ist, bis heute mit ihrer Bar, die sagte so, oh Mensch, Ted Herold, grauenvoll, Peter Kraus, am grauenvollsten. Hier brauchte man was nah dran war am amerikanischen Original. Deshalb die Bands aus England. Ja. Und damit fing Koschmider hier im Kaiserkeller 59 an. Und die Beatles sind dann 1960 erst ins Indra, dann in den Kaiserkeller gekommen.
In welcher Konstellation eigentlich?
Sie waren zu fünft. Ah, also John, Paul und George waren natürlich schon dabei. Am Bass war aber damals Johns bester Freund Stuart Sutcliffe, ein wahnsinnig talentierter Maler, kein besonders guter Bassspieler, aber John war der Boss, er hat seinen besten Freund damit reingeholt. Und am Schlagzeug war eben auch noch nicht Ringo, sondern Pete Best. Mhm. Und die irre Geschichte, die tatsächlich auch viele Fans nicht wissen, ist ja, dass sie Ringo im Kaiserkeller kennengelernt haben.
Hier, an diesem Ort?
An diesem Ort. Und Ringo spielte mit der großen Band aus Liverpool damals. Und wenn wir da einmal rübergehen, hier ist nämlich
Richtung
noch
Eingang,
das
genau.
Poster, das sie ankündigt 1960. Handgemalt von Erwin Ross, der ja auch die Ritze und viele andere schöne Gemälde in alten Läden auf St. Pauli gemalt hat. Und da steht dann eben, Bruno Koschmider präsentiert original Rock'n'Roll-Bands, also kein Ted Herold mehr. Und dann stehen da zwei Bands. Da steht einmal, leider falsch geschrieben, Rory Storm and His Hurricane. Die hießen eigentlich And the Hurricanes. Aha. Und ganz klein darunter The Beatles. Oh. Denn die Beatles waren die Amateure, die kannte niemand. Mhm. Und der Drummer von Rory Storms Band war Ringo Starr. Also Ringo war schon längst Profi, als die Beatles hier ganz am Anfang standen.
Hier begann die Magie sozusagen.
Genau, und hier haben sie dann auch mal zusammengespielt, als der Drummer der Beatles krank war. Mhm. Und haben gemerkt, das fühlt sich, sagten sie später, wie eine Einheit an. Und vor allem hier ging die Freundschaft los. Hier ging diese wunderbare Freundschaft los. Sie haben sich nie aus den Augen verloren. Und Ringo sagte über die Zeit hier im Kaiserkeller, I found three brothers. Also er war das einzige Einzelkind. Und das zeigt, wie emotional, wie eng diese Bindung war.
Wann begann denn deine Liebesgeschichte mit den Beatles? Ich meine, du hast schon gesagt, du bist in der DDR aufgewachsen. Ich habe noch immer Walter Ulbricht im Ohr mit dieser Beatmusik und dem Yeah, 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 was man ja gar nicht wollte. Genau. Wie kamen denn die Beatles dazu, die nach Grabow in der Nähe von Ludwigslust?
Der Schlüsselmoment in meinem Leben. Ich war 9 Jahre alt. Ich erinnere alles von diesem Moment. Ich war 9 Jahre alt. Es war ein schöner Sommertag, irgendwie Augusttag. Und wir hatten so einen Kassettenrekorder. Und mein Vater hat eine Kassette ins Kinderzimmer gebracht. Eine Amiga-Kassette. Mhm. Eine Beatles-Kassette. A Collection of Beatles Oldies hieß die. Und die ging los mit She Loves You. Also er hat die da in den Kassettenrekorder gesteckt, auf Play gedrückt. Und es war, als würde irgendwie, weiß ich nicht, es würde so ein Kaleidoskop an Gefühlen und bunten, sprudelnden Dingen losgehen bei mir in meinem Kopf. Und dass irgendwas passiert. Und ich merkte, oh Gott, das will ich auch oder das will ich jetzt immer hören. Ich habe die Kassette rauf und runter gehört und wollte alles über diese Band wissen.
Denn eigentlich von Hause aus, du hattest ja Klavierunterricht so richtig streng, auch mit russischer Schule und so. Und wie passte das dann dazu?
Ich habe Musik geliebt, natürlich. Also die klassische jetzt nicht so. Ich war da ganz gut, aber das war mir tatsächlich ein bisschen zu streng. Und ich hatte so eine Klavierlehrerin, die mich so sehr mochte. Und das mochte ich gar nicht als 6-7-jähriges Kind. Die hat da gute Arbeit geleistet, aber das war mir fast ein bisschen unangenehm, wie sehr sie mich mochte. Und mein Vater hat immer Musik geliebt. Also meine Eltern haben beide nicht Musik gespielt, aber da lief immer Musik und immer Westradio. Lustigerweise, es lief NDR 2. Wir wohnten ja nah an der Grenze und dann haben wir immer NDR 2 und Peter Urban und so weiter gehört.
Aber das war eine ganz doofe Frage. Ich komme ja aus dem Westen. War das denn erlaubt?
Ja, in den 80ern war das schon lockerer. Das muss man sagen. Und es kamen ja Beatles-Platten raus. Mein Vater hatte alles, was es gab, auf Amiga. Mein Vater war Zahnarzt. Die Platten waren im Buchhandel zu kriegen. Mein Vater hatte den Buchhändler in Behandlung. Und es gab, glaube ich, immer drei Platten, so internationale Platten für einen Buchhandel oder für einen Laden. Und eine hat natürlich der Buchhändler selber genommen, eine hat irgendwer anders und eine hat mein Vater immer gekriegt. Also hatten wir auch auf Amiga Tracy Chapman und die Kings und die Stones und die Hollies und das habe ich mir dann alles nach und nach so rausgegraben und vom Westradio aufgenommen.
Wie man das früher so gemacht hat, genau. Und sag mal, mit deinem Vater, mit deinen Eltern, wie die so deine Karriere denn auch erlebt haben, wie haben die das gesehen? Du jetzt als die Hamburger Beatles und überhaupt Beatles-Experten?
Ja, das finden sie natürlich schon toll. Und mein Vater hat das auch dann wie immer weiter unterstützt. Also meine Mutter hat sich schon eigentlich erträumt, dass ich Professorin an der Hochschule werde. Also ich habe ja auch hier an der Musikhochschule studiert.
Das wäre auch Klavier dann?
Ja. Also ich habe auch Lehramt studiert, aber an der Hochschule, das ist schon auch ähnlich hart. Oder so.
Aber eine Musiklehrerin wie dich hätte sich doch jeder Schüler erträumt,
oder? Ich habe auch tatsächlich jahrelang viel an Schulen gearbeitet, aber dann eher so für Workshops. Und ich habe 20 Jahre in so ein Kinder- und Jugendprojekt hier da die musikalische Leitung gehabt und wir haben Musicals geschrieben. Das hat mir auch wahnsinnigen Spaß gemacht. Aber ich finde es halt, ich liebe es einfach selber auf der Bühne zu stehen. Und bei Schülern hast du ja nicht unbedingt immer nur begeisterte Gesichter, in die du schaust. Und ich finde es einfach toll, dieses durch die Beatles-Tour auch das internationale Publikum, das kommt. Das ist einfach total schön.
Gehen wir mal weiter zu deinem Lieblingsort auf der Beatles-Tour. Da müssen wir mal Richtung Norden wieder gehen. Ne? Genau, das ist doch, glaube ich, Norden. Genau, ja. Gab es denn in deiner Zeit, nachdem du dann infiziert warst vom Beatles-Virus, gab es denn in diesen ganzen langen, mehr als 30 Jahren oder noch länger, einen Moment, wo du gesagt hast, nee, heute mal keine Beatles, heute mal die Stones oder so?
Oh, ich liebe die Stones auch. Ach so. Wirklich, das ist für mich, ich bin ja in der späteren Generation geboren, das schließt sich nicht mehr gegenseitig aus. Und ich weiß ja, dass die Beatles und die Stones selber die besten Freunde waren.
Ja. Und Mick Jagger war ja bei All You Need Is Love im Studio mit dabei, bei dieser Live-Aufnahme.
Ja, genau. Und die Beatles, also John und Paul, haben auf Stones-Platten mitgesungen. Und die haben sich ganz eng immer gegenseitig inspiriert. Das finde ich so faszinierend. Mhm. Die Beatles haben den Stones quasi ihre erste eigene Single gegeben, I Wanna Be Your Man. Mhm. Und das ging damals so. Mein Vater hat auch eine Stones-Platte, also habe ich mit 10 auch schon die Stones gehört und fand das auch toll.
Also aber Liebe zu den, gab es mal einen Beatles-freien Tag?
Also tatsächlich lege ich mir die Musik jetzt zu Hause jetzt nicht täglich auf. Ah. Ich habe damit genug zu tun. Wenig, glaube ich.
Wie viel Beatles steckt denn in deiner Wohnung drin? Also angenommen Ding Dong bei Frau Hempel, komme ich rein und dann?
Viel, tatsächlich. Ja. Also wenn du jetzt so vor 20 Jahren in meine Wohnung gekommen wärst, dann hättest du die ganze Wohnung voller Beatles-Bilder. Mhm. Vorgefunden und Plakaten und das musste ich dann so, das muss man dann, wenn man dann mit einem Freund zusammenzieht, dann muss man da schon so ein bisschen Kompromisse machen und nur ein paar, nur die schönsten.
Was ist denn das Schönste? Was ist denn dein liebstes Stück?
Mein Lieblingsstück ist ein Originalabzug von einem George Harrison-Bild von Astrid Kircher. Astrid Kircher war ja die engste Freundin der Beatles hier und die wunderbare Fotografin, die diese tollen Fotos auf dem Heiligen Geistfeld, auf dem Dom gemacht hat. Die ersten eigentlich so wirklich professionellen, wunderschönen Fotos, als sie noch richtig Rock'n'Roller waren. Und es gibt ein Lieblingsbild von, selbst das ist das Lieblingsbild der Familie Harrison auch, das hat sie 1967 in George Harrisons Garten aufgenommen. Das hat er so als Innencover für seine erste Platte dann genommen. Da wollte er unbedingt, dass Astrid ihn nochmal fotografiert. Dieses Bild ist einfach, das zeigt so wieder diese Seele so in seinen Augen, so sagte Astrid das auch nochmal. Und das hat sie mir mal zum Geburtstag geschenkt, mit einer ganz schönen Widmung. Und das ist wirklich so mein Herzstück. Aber es sind natürlich unfassbar viele Bücher. Ich glaube, ich habe ungefähr 300 Beatles-Bücher, muss ich sagen. Alle Platten. Ich bin kein Memorabilia-Fan. Also meine Wohnung gleich kein Beatles-Museum. Also ich habe
kein Schrein.
Nein. Da bin ich überhaupt kein Fan von.
Es geht um den Inhalt.
Ja, und es geht eigentlich um die... Natürlich, ich will ganz viel über sie wissen und weiß auch ganz viel, aber sie begleiten mich so, der Spirit der Persönlichkeiten begleitet mich so.
Hast du die mal getroffen? Einen Mal?
Nee.
Das ist doch ein großes Lebensziel, oder?
Ja, das ist ein Kindheitstraum. Also Paul McCartney zu treffen, ist ein Kindheitstraum. Aber ich werde das natürlich oft gefragt. Also ich habe ganz viele Leute aus ihrem Umfeld getroffen. Ich habe auch Pete Best, den Drummer aus der Hamburg-Zeit, ein paar Mal getroffen. Und die Schwester von John Lennon und die Geliebte von John Lennon war mit mir auf Tour und so. Und ich habe auch mal Yoko Ono getroffen. Aber ich sage immer dann... ich muss das jetzt mal versuchen, weil sie sind wirklich auch schon ziemlich alt. Ja. Aber eigentlich muss ich sie auch nicht unbedingt treffen, weil sie sind so in meiner Seele und in meinem Herzen und haben mein Leben so geprägt, dass ich sie sowieso bei mir habe.
Es ist ja so, die Beatles sind natürlich von Anfang an mit der Musik und so auch Projektionsfläche und so, ne? Ja. Und dann ist es vielleicht, wie du sagst, auch manchmal gar nicht unbedingt so schlau, sie zu treffen. Mhm. Aber du hast auch mit der Beschäftigung, mit den vielen Büchern, die du gelesen hast, mit den Dokumentationen, die du gesehen hast, mit dem Wissen, das du angehäuft hast. Da lernt man ja möglicherweise die vier dann auch nochmal anders kennen und nicht von der Schokoladenseite. Also gibt es dann, also ich habe zum Beispiel gedacht, also John Lennon wäre jetzt für mich jetzt irgendwie kein Buddy gewesen, mit dem ich gern Bier getrunken hätte oder so. Gibt es da auch so eine Momente, wo du so zusammenzuckst und sagst, ah?
Ja, das gibt's. Natürlich. Also da und das relativiert sich dann wieder in anderen Momenten. Also ich habe zum Beispiel jahrelang hatte ich mit Paul McCartney ein Problem. Weil er mir immer zu viel wollte und ich war ja immer John. Also seit dem ersten Moment, seit ich 9 Jahre alt war, wusste ich, also habe ich die Stimme von John Lennon gehört und das hat mich so berührt, dass das immer irgendwie klar war. Und irgendwie wuchs aber dann in den letzten Jahren meine Liebe zu Paul immer mehr, weil ich gemerkt habe, oh Mensch, er war doch so wichtig. Er hat sie immer zusammengehalten, aber er war auch dann manchmal ein bisschen zu übereifrig und ich war sehr verwirrt, als er irgendwann, das ist aber jetzt auch schon 25 Jahre her, auf einmal wollte, dass bei bestimmten Kompositionen nur noch McCartney steht und nicht mehr Lennon McCartney.
Oh, das ist für dich dann also... Oh
ja. Ja, und ja, genau. Und es, jeder Beatles-Fan und jeder Musik- Fan weiß, dass sie dieses Agreement hatten, dass jeder Song immer da etwas wird, der auch nur von einem oder dem anderen geschrieben wurde und der Lennon McCartney dasteht. Und jeder weiß, dass Paul McCartney Yesterday alleine geschrieben hat und auch Let It Be oder so. Aber dann muss man eben auch sagen, dann muss bei John Lennon bei bestimmten Kompositionen eben das dann auch stehen. Und wo soll man da anfangen? Ja. Das muss man, das war so ein bisschen profilneurotisch. Das hat eben, das hat mir über Jahre meine Liebe zu Paul so ein bisschen verleidet. Aber es ist in den letzten Jahren total wiedergekommen. Auch bei diesen wunderbaren Get Back Sessions, die man ja zum Peter Jackson gesehen hat, da sieht man, wie er derjenige ist, der die Band zusammenhält.
Die ja schon einmal sich getrennt hat, faktisch während der Aufnahme und dann wieder zusammengekommen ist.
I'm leaving the group, George. Ja, genau. See you in the clubs.
Und du hast gesagt, alle wissen das. Und kommt das auch mal vor, dass es denn so Schlaumeier-Besserwisser gibt auf deinen Touren?
Oh ja. Besonders, also mittlerweile schockt mich nichts mehr, weil ich glaube, ich kann dann auf jede Frage eine Antwort finden. Aber besonders, als ich angefangen habe in den ersten Jahren, das war der Wahnsinn. Meistens natürlich ältere Herren.
Junge Frau, ja, es war ganz anders.
Sie waren doch gar nicht dabei, kommt meistens dann als erster Satz. Und wie können Sie denn das wissen? Und ich war ja damals hier schon im Star Club dabei. Oder es kommen auch viele, die dann wirklich so selbsternannte Experten sind und sich auch wirklich auskennen, aber die sich dann mit mir messen wollen. Und das ist so überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Da dann irgendwie. Und die versuche ich dann einfach so mit Charme einzubinden. Und so ein paar special kleine Infos, wo ich weiß, das wissen die auch, wo sie merken, oh, sie kennt sich ja doch aus.
Und plötzlich steht da ein Weltstar In deiner Gruppe. Ah. Okay. Das ist doch der Hammer.
Ja, Bob Dylan meinst du? Mr. Zimmerman. Ja, also er hat ja kein Ticket gekauft. Er kam einfach dazu. Das war auch in der großen Freiheit.
Wann war das?
Das war 2013. Mhm. Er war auf Welttournee und hat zwei Abende in Hamburg gespielt, im CCH. Ich hatte tatsächlich an dem Samstag noch überlegt, ob ich hingehe. Und habe aber gedacht, oh, Sound im CCH, das ist immer schwierig. Und hatte morgens noch mit einer Freundin telefoniert, die da war. Und die meinte, nee, brauchst heute Abend nicht hinzugehen. Sound war nicht gut. Dann bin ich nachmittags mit einer kleinen Gruppe irischer Beatles-Fans unterwegs. Ein wunderschöner Herbsttag war das, mit viel Sonne. Und singe im Star-Club Hinterhof Twist and Shout. Und während ich singe, kommt ein Herr mit Hoodie und Sonnenbrille und stellt sich dazu. Und die Gruppe hat ihn nicht erkannt. Nur ich habe ihn erkannt und ich habe ihn sofort erkannt, Bob Dylan. Und wippte dann so ein bisschen mit. Und ich habe während des Singens dann so gedacht, was mache ich denn jetzt? Was mache ich? Was sage ich? Hey Bob, hey Mr. Dylan, hey Mr. Zimmerman. Und mir ist dann was rausgerutscht, was ich gar nicht sagen wollte. Ich habe ihn angeguckt und gesagt, oh my God. Und dann kam diese Stimme, dann zeigt er mir schon, oh Gott, nein, ich will nicht erkannt werden. Und sagte mit dieser Stimme, oh no, thank you, thank you. Und so ist er ein bisschen zurückgegangen, aber blieb weiter stehen. Und ich wusste auch, ich kann ihn nicht entblößen hier. Aber ich habe ihn dann so, ich wusste, man darf ihn auch nicht anfassen. Ich habe ihn dann so weggeführt Richtung große Freiheit. Also hatte meinen kleinen privaten Moment mit ihm. Und habe ihm gezeigt, das war nicht nur Star Club, das war viel wichtiger, hier Kaiserkeller, Indra. Habe ihm das so gezeigt und dann entschwand er wie ein Geist. Und dann bin ich zurückgegangen zu meiner Gruppe, das ist eigentlich das Lustigste, und habe mich entschuldigt, weil das mache ich ja normalerweise nicht, dass ich die Gruppe verlasse. Und dann sagten sie, no problem, Stephanie, this is what happens in St. Pauli. Strange people join the tour. Und die dachten wirklich, da hätte sich ein Bettler dazu gesellt, den ich auf wunderbar elegante Art und Weise von der Gruppe entfernt habe. Und wenn ich jetzt, du sprachst gerade davon, oder wir sprachen davon, dass wir, wenn man auf der Reeperbahn und dann riecht es da mal nicht so gut. Und natürlich kommt es da auch immer wieder zu Begegnungen. Wenn ich singe, dann kommt irgendein Bettler oder um den Eingang S-Bahn-Reeperbahn sitzen und so kommt dazu oder springt irgendwie in die Gruppe. Und dann sage ich immer, und dann sind die Leute natürlich verwirrt. Und dann rettet eigentlich immer, wenn ich sage, you never know, ja, it genau. Can be Bob Dylan.
Gehen wir, das ist doch jetzt gleich.
Ja, ja, wir sind jetzt hier in der Wohlwillstraße. Ja. Und wir laufen jetzt hier letztlich auch auf den Spuren der Beatles. Denn sie haben ja hier im Wohnviertel in der Paul-Rosen-Straße gewohnt, in einem kleinen Kino, im Bambi-Kino. Mhm. Und sie sind ja nicht weit gekommen, also sie haben ja nicht wirklich Hamburg entdeckt, weil wenn du die ganze Nacht durchspielen musst, die haben ja im Top 10 92 Nächte in Folge, jede Nacht auf der Bühne und am Wochenende ging das von 7 Uhr abends bis 4, 5 Uhr morgens mit ein paar viertelstündigen Pausen, da schläfst du lange. Und dann haben sie meistens nachmittags geübt. Ja. Also viel gesehen haben sie nicht von Hamburg, aber hier sind sie. Und in Richtung Eimsbüttel, da wohnte Astrid, ihre Freundin, sind sie öfter mal gegangen.
Zu deinen Touren, kommen da so vor allen Dingen ältere Herren oder kommen da auch junge Leute? Also wir sind ja beide irgendwie nicht in dem Alter, dass wir die Beatles noch sozusagen live on stage erlebt hätten. Ich habe die Beatles über die Langspielplatten meines Bruders kennengelernt mit diesen halbierten Äpfeln. Also diese, Und da habe ich also auch rauf und runter gehört, elektrisiert und enthusiasmiert von diesem Sound. Funktioniert das aber heute bei jungen Leuten auch noch?
Ich habe gerade letzte Woche wieder so einen Musikkurs aus Dänemark gehabt. Und da muss man ja manchmal schon ein bisschen anders mit umgehen, weil viel mit Musik, also funktioniert total über Musik. Ich habe zum Beispiel dann angefangen mit Here Comes the Sun, das kannten sie alle. Weil Here Comes the Sun einfach auch ja der meistgestreamte Beatles-Song ist. Also so auf Spotify in diesen Kanälen ist der wunderbare George Harrison-Song ja größer als Let It Be. Es ist schon so, dass die meisten, der Durchschnitt sind so Leute zwischen 50 und 70 ist es wahrscheinlich dann schon eher die. Aber es kommen regelmäßig auf jeder Tour sind Leute dabei, die jünger sind als ich. Also ich habe viele 20-, 30-Jährige und die sind meistens, das ist interessant, die sind meistens viel textsicherer als die Alten.
Es ist ja so, dass Hamburg, wie geht denn, also es gab ja sogar mal ein Beatles-Museum in der Stadt.
Ja.
Und das ist ja, hat ja nicht funktioniert. Und es gibt jetzt immerhin so einen Beatles-Platz.
Ja.
So richtig befriedigend ist das ja alles nicht, wie der, nee. Wie Hamburg damit umgeht. Was wünschst du dir denn? Was glaubst du, was würde funktionieren? Was müsste passieren?
Also es wäre schon toll, wenn es einen Ort geben würde. Das merke ich immer. Da fragen ganz viele Fans nach. Ich weiß nicht, ob das ein Museum irgendwie sein muss, aber ich fände es schön, wenn die Hamburg-Geschichte an einem Ort, ich habe zum Beispiel schon mal gedacht, was wunderbar wäre, wenn im Museum für Hamburgische Geschichte, wenn es einen Beatles-Raum geben würde, wo dann zum Beispiel auch die Bilder von Astrid Kircher hängen können. Es wurden ja die schönsten Fotos, also für John Lennon und George Harrison waren immer diese Astrid-Fotos und auch die Jürgen Vollmer-Fotos, die hier im Hinterhof aufgenommen wurden, waren mit die schönsten Fotos, die je von den Beatles gemacht wurden. Und die mal gesammelt irgendwo schön gehängt zu haben und die Geschichte so einmal zu erzählen, das fände ich, glaube ich, richtig schön.
Ja, also es fehlt aber ein Ort, ne?
Es fehlt ein Ort, auf jeden Fall. Die Orte, die es gibt, sind ja auch nicht besonders gepflegt. Also ich finde zum Beispiel schade, jetzt gibt es einen Beatles-Platz seit 2008. Das war ja auch eine Privatinitiative, mehr oder weniger. Die Stadt hat am Ende Geld dazugegeben, dass es überhaupt gemacht werden konnte. Aber eigentlich haben ja 7 Jahre lang Fans und Oldie 95 damals Geld gesammelt. Und es gab so viele Spender, es fühlt sich niemand verantwortlich. Das Bezirksamt fühlt sich nicht verantwortlich und der verrottet. Dieser Platz. Da ist alles Mögliche kaputt. Die Leuchten unter den Figuren funktionieren schon seit 10, 12 Jahren nicht mehr. Und die Idee dahinter wird von den Fans, den Touristen überhaupt nicht erkannt, dass es eine Schallplatte sein soll. Mhm. Und das finde ich dann schade. Wenn man schon Sachen hat und auch so Plaketten und so weiter, dann sollte man das auch pflegen.
Finde ich auch. Jetzt sind wir in der Jägerpassage und hier sind ikonische Fotos entstanden.
Ja.
Vielleicht magst du Twist and Shout spielen und mal sehen, wer kommt.
So, also als wäre Bob Dylan dabei. Musst aber eigentlich mitsingen, ne? Shake it up, baby, now, shake it up, baby. Twist and shout, twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now.
Come on, baby.
Working all out, a twist a little girl,
twisting the girl.
You know you twist so fine, Daniel.
So fine, super.
Oh, twist a little closer now. Oh, let me know that you're mine.
Und es gehen die Fenster auf und die Leute bleiben stehen. Und das passiert ja öfter auch auf den Touren.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir singen ja auch an der Reeperbahn immer My Bonnie, weil das die erste Single war, die Beatles mit Bert Kempfert in Hamburg. In
Legenden
Hamburg.
Unter sich.
Genau, aufgenommen haben wir. Und da kannst du dir vorstellen, am Samstagabend mit Junggesellenabschieden, Olivia Jones Gruppen und so weiter, endlich manchmal mit 120 Leuten, die My Bonnie singen an der Reeperbahn. Also das ist sehr lustig.
Du bist aus St. Pauli weggezogen nach Altona.
Ja.
Und warum?
Weil ich mit meinem Freund zusammenziehen wollte und wir hier keine Wohnung gefunden haben. Wir wären auf St. Pauli geblieben, aber haben dann eine schöne Wohnung in Altona gefunden. Das war der einfache Grund.
Was magst du an Altona?
Also es ist noch so ein bisschen, ich finde es ein bisschen entspannter. So, ich mag auch das... So ein bisschen das Ruffe, das sowohl St. Pauli als auch Altona haben. Und ich bin tatsächlich auch gerne in Ottensen unterwegs. Aber ich muss gestehen, wir wohnen zwar da, aber zum abends irgendwo essen gehen oder ausgehen oder in Bars gehen, komme ich doch immer wieder nach St. Pauli.
Du setzt ja nicht nur die Beatles als musikalische Helden in Szene, sondern du hast jetzt also sozusagen als neuen, als Spin-off so Shows auch kreiert in den letzten Jahren. Fast jedes Jahr eine große Show, also so über den Daumen, über George Harrison, über Paul McCartney, über Joni Mitchell. Das ist so eine zweite Heilige, die gleich neben dem Paul McCartney und John Lennon Poster hängt.
Ja, das stimmt tatsächlich, du hast recht.
Warum? Ja, was macht die?
Ja, also Joni Mitchell kam ja so ein bisschen später in mein Leben, also so als Jugendliche mit 15, 16 mit der ersten wirklich tiefen, unglücklichen Liebe. Da habe ich das Album Blue entdeckt und das hat mir darüber hinweggeholfen und das hat mich seitdem überhaupt nicht mehr losgelassen. Und Joni Mitchell hat dann eigentlich so mein eigenes Songwriting, das ja sehr inspiriert ist vom so amerikanischen Singer-Songwriting, das hat sie viel mehr inspiriert, weil so die Fingerpickings auf der Gitarre, Und die begleitet mich so, die hat mich so die ganze Zeit daneben auch begleitet. Ne? Die Beatles habe ich dann so ein bisschen, wurde ja meine Profession hier in Hamburg, aber Joni Mitchell war immer die zweite ganz, ganz große Liebe daneben. Und in der dunkelsten Corona-Zeit habe ich mir einfach so gedacht, oh, ich möchte... Oh, was anderes als Beatles vielleicht. Oder da konnte man, da dachte man, man kann man überhaupt noch mal irgendwann auftreten, hatte man ja manchmal so das Gefühl während der Corona-Zeit. Und da habe ich so gedacht, ich möchte gern das Album Blue aufführen von Joni und habe da eine Band gegründet mit zwei wunderbaren Frauen, mit Anna de Wolf und Iris Roman. Und das hat so geklickt, obwohl wir uns nur über Zoom und ich habe Iris über Instagram gefunden oder so, es geht auch. Und wir haben dann letztes Jahr, das war natürlich auch einer meiner schönsten Momente je auf der Bühne auf Kampnagel, Joni Mitchells 80. Geburtstag gefeiert mit vielen tollen, vor allen Dingen Sängerinnen und Musikerinnen wie Gitte war dabei und Gitte hat so toll Both Sides Now gesungen, zusammen mit Lisa Basson.
Schreibt man da einfach an gitte@gitte.com oder wie, also ich meine, das ist ja, also Gitte für sowas zu bekommen ist doch auch cool.
Ja, wir haben uns überlegt, wer kann denn sowas? Weil du brauchst ja auch wahnsinnige Sänger oder Sängerinnen dafür, um Joni Mitchell diese Wahnsinnsmelodien zu singen. Und wir haben uns gedacht, Mensch, Gitte, die ist eine richtig tolle Jazzsängerin. Und das geht natürlich, das geht über Netzwerk. Ah. Weil wir dann so viele Musiker, Musikerinnen kennen, die dann
die
mit Gitte gespielt haben und die dann dadurch die Nummer haben. Und dann lässt man über jemanden anfragen und dann... Wenn sie dann merkt, in was für einem Umfeld man da ist, ist das auch gar nicht schwer. Dann geht es hauptsächlich darum, ob sie Zeit hat und ob sich das Musiker zum Beispiel zutrauen.
Also du hast eine Band auf Zeit für das Joni Mitchell-Projekt gegründet und dann gibt es ja natürlich auch noch die Silver Spoons.
Ja.
Also melodiöser, harmonischer Akkordgesang mit Beatles-Klassikern irgendwie. Und ihr seid vor King Charles,
ja,
aufgetreten und Camilla.
Ja.
Wie, also da ging doch die richtig die Pumpe dann, oder?
Ja, das war das war wirklich sehr aufregend. Also da hat dann die britische Botschaft angefragt und es war alles ganz, ganz geheim. Und sie
ein sagen, Besuch von King Charles.
Ja, hier. Genau, das wusste man noch gar nicht, dass er kommen würde. Das war so ein paar Wochen vorher und dann hieß es erst so Mitglieder aus der königlichen Familie und dann irgendwann hieß es ganz, ganz geheim, es ist tatsächlich König Charles. Aber
du durftest nichts sagen?
Ich durfte nichts sagen und wir haben ja einen Engländer in der Band, Ben Barrett aus London, das war sehr lustig. Dann haben Billy King und ich, wir sind dann ganz stolz zu Ben gegangen und haben gesagt, Ben, wir spielen vor deinem König. Und Ben sagte ganz cool, I've played for him before. Weil er schon mal auch dann irgendwie in seinem Palast oder wie auch immer da vor ihm gespielt hat. Aber das war wirklich ein besonderer Moment. Wir haben wirklich, es war für mich auch irre, dieses ganze Prozedere mitzumachen, weil es gab ja ein Protokoll und dann musstest du die Songs genau dir überlegen.
Hast du einen Knicks gemacht?
Ja, und das ist auch lustig, weil da haben wir dann auch so eine Art Knigge- oder Benimmregelbuch bekommen vorher.
Wie dick?
Ein
paar Seiten?
Nein, also alles natürlich per Mail, aber es waren schon so ein paar Seiten und da stand dann ja eigentlich bei der Königin vorher war immer noch Knicks und so, da hätte man das noch üben müssen und so. Und dann stand dann so, aber Charles gibt schon auch ab und zu mal die Hand. Und dann gab es diesen lustigen Moment, dass er auf die Bühne kam. Denn wir hatten so eine Monitorbox davor und er stürmte wirklich geradewegs auf mich zu und ist fast über diesen Monitor gestolpert, also ist fast in mich reingefallen. Und ich habe noch die Ukulele weggestellt und da gibt es so ein irres Foto. Dann habe ich die Hand, weil ich wollte ihn fast halten, so hochgenommen. Und auf dem Foto sieht es so aus, als würden wir so High Five machen. Also es war so überhaupt gar keine höfische Etikette. Aber es war ganz wunderbar, weil im Händedruck sagte er zu mir, wirklich, also ein unglaublich sympathischer Mensch, wirklich, in diesem Händedruck sagte er mit dieser schönen, tiefen, königlichen Stimme, sagte er, it's so wonderful to hear this song after such a long time. And don't you think it seems to never age? Also das ist die Beatles-Musik zusammengefasst. Sie altert nicht. Sie ist einfach zeitlos.
Königliche Worte.
Ja, ist toll.
Du hast so viel zu erzählen und du machst es ja auch. Wie oft eigentlich in der Woche?
Also ich mache gar nicht, ich mache schon so, ich würde mal sagen, so 3 Touren in der Woche. Und wenn ich mehr machen würde, dann wird es, glaube ich, irgendwann mir zu viel werden. Aber ich spiele ja auch eben noch viele, viele Konzerte und bin auf Tour mit der einen Band, mit der anderen Band und das hält das Ganze am Leben.
Und 20 Jahre in diesem Jahr, Beatles-Tour, Stefanie Hempel in Hamburg, und wie wird das gefeiert?
Wir feiern das im Oktober, am 24. und 25. Oktober im St. Pauli Theater. Es gibt kein besseres Theater, wo man das feiern kann. Das war ja damals auch schon da, direkt neben der Davidwache. Und da feiern wir mit großer Band und ganz vielen wunderbaren Gästen, wie Gustav Peter Wöhler, Bernd Begemann, Kitty Freudenschuss. Und es gibt einige Überraschungen.
Sag mal, so viel Beatles in deinem Leben, macht da deine Familie auch mit?
Ja, also naja, also ich habe einen 19-jährigen Sohn, der ist sehr, sehr musikalisch. Ich habe es nie darauf angelegt, dass er unbedingt Beatles-Fan werden muss. Also er kennt die Musik total, aber er liebt andere Musik und kommt dann schon, wenn Mutti mal so groß aufspielt, dann kommt er schon mal.
Und nickt wohlwollend. Ja, genau. Wir haben bei uns im Podcast diesen Fragebogen, den jeder bekommt. Wenn du, Stefanie, Königin von Hamburg wärst, du hättest... was würdest du, also du hättest alle Macht, was stört dich in dieser Stadt so, dass du das als allererstes ändern würdest?
Also wenn die Macht bei mir läge, wäre meine erste Amtshandlung, glaube ich schon, dass ich Paul McCartney und auch Ringo Starr zu Ehrenbürgern dieser Stadt machen würde. Denn ohne Hamburg hätte es die Beatles nicht gegeben, an keinem anderen Ort haben sie mehr gespielt und hier haben sie sich kennengelernt. Die Beatles haben hier Ringo kennengelernt und das wäre einfach so wunderbar, wenn er zurückkommt und wenn Paul auch noch mal der Stadt Hamburg erzählen würde, wie wichtig sie war in der Popmusikgeschichte.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Das ist wahrscheinlich eine Antwort, die viele geben, aber es ist tatsächlich so. Für mich war das so, dieses Reinfahren in Hamburg, ob es Elbbrücken oder Elbtunnel sind und dann sind da die abends dann die Lichter, die Kräne, die Container und die Elbe. Das ist immer irgendwie so ein wehmütiges, ganz schönes, wehmütiges, sehnsüchtiges Zuhausegefühl.
Weißt du noch dein erstes Mal Hamburg?
Das erste Mal Hamburg war, ja, da waren wir relativ frisch aus der DDR im Westen gewesen und dann wollte mein Vater mir, glaube ich, auch die Reeperbahn zeigen. Das war aber in den 80er Jahren und da war sie richtig runtergekommen, das erinnere ich noch, dass es echt ein düsterer Regentag war und ich habe nichts gefunden, was an die Beatles erinnert hat. Das war tatsächlich ein bisschen trostlos, aber dann, als ich zum Studieren hierher kam, merkte ich gleich, dass es die Stadt, in der ich bleiben will.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast? Einmal mit Paul McCartney gemeinsam auf der Bühne des Indra stehen oder so?
Also das wäre das absolut Tollste. Ich habe gerade überlegt, mit Paul McCartney in der Elfi, nein, mit Paul McCartney im Indra.
Stell dir mal vor, er würde hier durch die Stadt, also.
Ich glaube, er würde es lieben. Also ich hab einen Freund, der hat ihn mal interviewt in London und er hat ihm dann erzählt, dass er abends jetzt zu einem Konzert ins Indra geht. Und Paul McCartney hat alles unterbrochen, hat die anderen Interviewer mussten warten, weil er alles über den Club wissen wollte. Ich bin mir ganz sicher, ich meine, er ist 82, geht immer noch auf Tour, der hat keine Zeit, der macht so viele
Stefanie, Projekte. Das müssen wir doch schaffen.
Ja, das müssen dass wir schaffen, dann wird er Ehrenbürger. Und ich überreiche ihm die Ehrenbürger, würde sozusagen mit der Ukulele, dem und Lieblingsinstrument von seinem Freund George.
Und in der ersten Reihe sitzt King Charles mit Camilla.
Genau.
Stefanie Hempel, vielen Dank. Das war viel Hamburg für heute und diese Folge zum Nachhören und alle anderen mit Mary Rose, mit Jens Wawritschek, mit Alexander Klavs und findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich würde sagen, wir ziehen mit Musik noch ein bisschen weiter. Stefanie, was hören wir jetzt zum Schluss?
Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say, it's all right.